Du bist so ein Meister darin, 100 Sachen in so kurzer Zeit anzusprechen.
Sorry,
Alles gut.
ich setze auf auf den Arbeitsspeicher deines Kopfs. Nochmal simpel zusammengefasst. Schmerz ist so relativ. Wann kann ich wirklich was drauf geben und wann muss ich davon ausgehen, mein Gott, ich weiß auch nicht. Vielleicht rede ich zuerst einmal mit wem drüber.
Also, wieder von hinten nach vorne gesprochen.
Es folgt Teil 3 unserer Konversation mit Anna Wiederenders, praktizierende Physiotherapeutin und Osteopathin in Ausbildung. Teil 3 widmen sich dem Thema Schmerz. Wir gehen endlich einmal mit einer Expertin auf das Thema des biopsychosozialen Modells von Schmerz ein. Bedeutet es immer, dass in mir etwas kaputt und gebrochen ist, wenn etwas wehtut, oder steckt da doch noch mehr dahinter? Wie geht Anna in ihrer Praxis mit Patienten um, die Schmerzen, Beschwerden haben? Wie findet sie heraus, was der Grund sein könnte? Und wie betrachtet sie aber dieses komplexe Modell Schmerz, um auch jenseits von reiner manueller Behandlung Linderung zu schaffen? Warum ist auch Schmerzeducation, zu verstehen, woher das alles kommt? Und wie eben auch unsere Psyche und unser soziales Umfeld mit einwirkende Faktoren sind. Warum ist es wichtig, das alles zu verstehen? Am Ende gehen wir dann noch einmal ganz dezidiert auf das Thema Krafttraining ein. Kann es Verletzungen vorbeugen? Kann es Beschwerden lindern? Wie wendet Anna das an? Oder sagt Anna, nein, hier gebe ich an einen guten Coach ab, an einen Trainer meines Vertrauens, der hier mit den Leuten weiterarbeitet. Ich möchte mich nochmal herzlichst bei Anna für das Gespräch bedanken. Es war ein reines Vergnügen, mit ihr diesen Austausch zu starten über alle Themen Bewegung, Schmerz, Rehabilitation, und hoffe, es hat auch euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Vielen Dank und bleibt reworked. Was ist Schmerz? Warum tut mir etwas weh? Ist das, weil etwas kaputt ist in mir, weil etwas gebrochen, gerissen, gezerrt ist, oder spielen da noch andere Dinge mit hinein? Was wissen wir heute über Schmerz, was wir früher vielleicht nicht so wussten und was vielleicht Leute gar nicht so am Schirm haben?
Ja.
Ja.
Kann
Sehr
Schmerz
gut.
haben, weil etwas kaputt ist, weil ein Knochen gebrochen ist, weil eine Muskelfaser gerissen ist. Also es kann tatsächlich einen mechanischen Input gegeben haben, der etwas in mir kaputt gemacht hat, das mir Schmerz macht. Es kann aber auch Schmerz geben, weil es diesen Input mal gab, der eigentlich gar nicht mehr da ist, aber sich das der Körper trotzdem irgendwie gemerkt hat. Da kommen wir dann ein bisschen in die Richtung von chronischem Schmerz. Genau, und es gibt dann auch Schmerzmechanismen, die völlig entarten im Körper und man weiß eigentlich gar nicht warum. Die tut der Fuß weh, die tut die Hüfte weh, die tut die Schulter weh, die tut der kleine Finger weh. Gibt's alles. Für viele dieser Schmerzmechanismen gibt es dann auch Erklärungen. Also es gibt ja auch Krankheitsbilder, wo sich der Schmerz im Körper so verteilt, wie zum Beispiel Rheuma. Manchmal gibt es aber auch Menschen, die das eigentlich gar nicht haben und dennoch so einen Schmerz haben. Da kommen wir dann dazu, dass Schmerz eigentlich gar kein Input ist, sondern ein Output. Das heißt, unser Körper hat eigentlich gar keine Schmerzrezeptoren. Wenn ich dich jetzt zwick und dir tut es weh, ist es eine Summe an einem thermischen Reiz und einem mechanischen Reiz. Also unser Körper besitzt unterschiedliche Rezeptoren, thermisch, mechanisch und chemisch. Und diese leiten dann einen Reiz ins Gehirn weiter. Und das Gehirn entscheidet dann, ist dieser Reiz für mich potenziell gefährlich oder nicht.
Ist die Summe von diesen Reizen das, was man als Nozizeption bezeichnet? Oder ist das wieder was anderes? Okay, ja.
Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel dein Bein gebrochen hast, dann ist das potenziell gefährlich für dich. Das heißt, dein Hirn schickt Output-Schmerz wieder zurück. Bei chronischem Schmerz passt das aber nicht mehr zusammen. Also du hattest vielleicht oder auch nicht einen Input wie Sturz, Knochenbruch, aber eigentlich ist alles schon wieder verheilt, nur dieser Schmerz bleibt noch da. Und das liegt daran, dass das Hirn einfach nach wie vor diese Region als potenziell gefährlich einstuft. Das hat dann auch ganz viel mit dem somatosensorischen Kortex zu tun und dem Homunculus, der darauf hier abgebildet ist.
Kannst du den Homunculus kurz beschreiben, was genau das ist?
Am besten, man schaut sich ein Bild an.
Ja.
Das kann man ganz leicht googeln. Der Homunculus ist letztendlich ein Männchen, das geformt wurde nach der Dichte der Rezeptoren in den unterschiedlichen Körperteilen. Also der Homunculus hat zum Beispiel einen riesengroßen Mund, riesengroße Hände, aber nur einen ganz kleinen Oberkörper.
Ja.
Weil die Rezeptorendichte einfach unterschiedlich in diesen unterschiedlichen Körperregionen ist.
Oder nochmal leicht anders ausgedrückt, wir haben eigentlich quasi eine Repräsentation unseres Körpers, eine Karte unseres Körpers in unserem Gehirn. Ja? Und so wie du sagst, je nachdem wie viel Rezeptoren wir auf verschiedenen Körperpartien haben, desto größer oder mächtiger oder kleiner ist das repräsentiert in unserem Gehirn. Genau. Das, was du meinst, wenn man sich jetzt so die bildliche Darstellung von dem anschaut, wie die Karte in unserem Gehirn unseres Körpers aufgebaut ist, dann sehen wir?
Genau. Also je nachdem, wie das auch repräsentiert ist, ist für uns der Schmerz auch einer Wichtigkeit unterlegen, sozusagen. Mhm. Und natürlich nochmal mehr verknüpft mit unserem Alltag. Für mich zum Beispiel wird eine Handverletzung viel, viel, viel bedeutender und wichtiger sein, weil meine Hände das sind, das ich zum Arbeiten brauche. Mhm. Und weil ich selbstständig bin. Vielleicht wäre die Schmerzsituation dann auch eine völlig andere, wenn ich in Anstellung wäre und dein Krankenstand eigentlich eh völlig wurscht wäre. Mhm. Also da kommt dann auch noch ganz, ganz viel Subjektives mit dazu. All diese Dinge und kenne ich diesen Schmerz, habe ich in der Region was gemacht, auch schmerzgedächtnistechnisch habe ich in dieser Region schon mal was gehabt, wollte ich eigentlich sagen. Wie war das damals für mich? War das ein Drama für mich oder war das eh okay? Das alles bewertet das Gehirn und demnach schüttet es seinen Output Schmerz aus. Und dieser zentrale Schmerzmechanismus, wenn sich das dann über den Körper verteilt und in unterschiedlichen Regionen ist, oder sich der Schmerz befindet. Das hat dann etwas damit zu tun, dass diese Reize durch die Nervenbahnen dann auch einfach an unterschiedliche Körperteile weitergeleitet werden können. Ganz ohne, dass wir es beeinflussen können. Aber man weiß auch, je länger dieser Stress und Schmerz, ist ja doch auch immer ein Stress, besteht, plus zusätzlich auch externem Stress, den ich habe, fördert ganz, ganz viel, dass sich der Schmerz dann auch tatsächlich verteilen kann. Mhm. Genau, je früher ich in dieses System eingreifen kann, desto leichter ist es, den Schmerz zu managen. Je länger, und das ist auch etwas, was ich chronischen Schmerzpatienten sagen muss, je länger eine Schmerzsituation gedauert hat, desto länger wird die Rehabilitation wahrscheinlich auch dauern.
Mhm. Also man kann sagen, Schmerz ist wirklich als ein eigenständiges Thema zu sehen, oder? Schmerz in Abgrenzung zu jeder zugrunde liegenden Pathologie, zu jedem zugrunde liegenden physischen Grund ist Schmerz, kann auf eigenen Beinen stehen und kann eine Eigenständigkeit entwickeln, die zu behandeln ist und die auch behandelbar ist.
Es kann nicht nur, sondern steht auch tatsächlich auf eigenen Beinen. Ja. Wenn du in ein MRT gehst, weil du Rückenschmerzen hast, kann der Bandscheibenprolaps, den man findet, reine Statistik sein und gar nicht für deinen Schmerz verantwortlich sein. Mhm. Habt ihr das eigentlich in der Trainerausbildung auch mal so gelernt, oder?
Was? Biopsychosocial? Nein, nie. 0,0. Gar nicht. Überhaupt nicht.
Alles, was du dir selber dann noch angeeignet hast?
Ja, ja. Also ich würde sagen, 99% von allem, was ich weiß, ist selber angeeignet. Was es wahrscheinlich so schwierig und holprig teilweise macht, aber all die Ausbildungen ist schrecklich, unglaublich. Nein, wirklich unglaublich. Es ist alles aus eigener Initiative und intrinsischem Interesse an diesen Themen und viel Stunden über Stunden einfach Sachen lesen, Vorträge anschauen etc.
Aber das macht dann einen guten Trainer, Menschen, der seinen Job gerne
macht. Das macht einen guten Menschen aus.
Nein, einen guten Menschen, der seinen Job gut macht, aus.
Ja, I hope so. Ich habe das paradoxerweise bei mir gespürt, wenn ich mich mit Sachen befassen muss, zum Beispiel seit ich das Sportstudium jetzt mache, wie der Lukas, desto mehr Motivation, das hat mir Motivation genommen, mich in meiner Freizeit mit gewissen Themen zu befassen.
Ja.
Interessanterweise, davor, als ich noch mein Wirtschaftsstudium auch gemacht habe, was ich auch abgeschlossen habe, da habe ich mit Freude Stunden und Stunden in diesen Themen verbracht und seit ich es muss oder seit es Teil meiner formellen Ausbildung ist, ist es zurückgegangen, was irgendwie absurd ist. Ich weiß nicht.
Kapazitäten, oder?
Ach, keine Ahnung. Sobald du etwas musst, sobald du von dir etwas verlangt wirst, ändert das irgendwie viel, kommt mir vor, an der Art und Weise, wie du normalerweise an das herangehen würdest, was dich eigentlich intrinsisch motiviert. Also, schwierig.
Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.
Schmerz steht auf eigenen Beinen und es kann nicht nur, sondern ist notwendigerweise so.
Genau, weil wenn du in ein MRT gehst, weil du Rückenschmerzen hast, kann der Bandscheiben, diese Bandscheibenvorwölbung, die sie vielleicht bei dir finden werden, eigentlich auch gar nichts mit deinem Schmerz zu tun haben. Statistisch gesehen, ob es jetzt jeder dritte oder vierte ist, weiß ich gar nicht, hat einen Bandscheibenprolaps, also eine Vorwölbung. und sie macht uns aber nichts.
Ja.
Ja. Genauso kann es aber sein, weil unser Hirn ja Schmerz bewertet oder Strukturen bewertet, dass du Schmerz haben wirst, nachdem du weißt, dass jetzt einen Prolaps.
Ja, das ist der krasse springende Punkt, wo ich auch irgendwann, wo mein Kopf dann irgendwann explodiert ist. So. Oder anders ausgedrückt, wo ich dann eine Ultra-Skepsis oder fast schon Abneigung gegen jegliche bildgebende Verfahren entwickelt habe, weil ich mich dann oft selber gefragt habe, okay, gegeben der Erkenntnis, dass wir sehen etwas auf einem MRT, CT, Röntgen oder wir sehen es nicht. So, Fall Nummer 1, wir sehen etwas und das, du bist eigentlich symptomfrei. Komm, was machen wir jetzt damit? Sage ich dir, dass du das hast und gebe dir da vielleicht einen Input, da jetzt feinfühlig zu werden und löse erst recht Symptome aus, die du davor nicht hattest? Oder will ich das jetzt behandeln, weil es ja potenziell irgendwann zu einem Problem wird? Okay, Fall Nummer 2, du hast Symptome wo? Ich schaue rein, sehe nichts. So, was heißt das jetzt wieder? Löse ich Ängste in dir aus, weil ich dir eigentlich sage, hey, du hast Schmerz, ohne dass da irgendetwas ist? Das nimmt dir vielleicht aber auch die Angst, weil du merkst, hey, da ist ja gar nichts und der Schmerz wird auch weggehen. Oder wirst du sogar noch ängstlicher und noch zurückhaltender, weil du plötzlich darüber nachdenkst, mein Gott, aber warum tut mir dann was weh? Was ist verkehrt mit mir? Ist was mit meinem Gehirn? Oder die anderen beiden möglichen Fälle. Du hast den Schmerz, du findest etwas und gehst davon aus, naja, das ist es ja wohl, dann ist das der Grund für meinen Schmerz, kann sein, muss nicht sein. Also ich finde das so problematisch, mit bildgebenden Verfahren dementsprechend zu arbeiten, weil eben je nach Outcome-Möglichkeit kann das passen, kann es nicht passen, kann schwere Folgeeffekte haben und vor allem, was ist die praktische Relevanz? Weil was ist dann tatsächlich die Relevanz, die ich daraus ziehe, was dann immer noch in die Frage übergeht und das führt dann schon sehr weit wieder. Sollte ich immer operativ eingreifen? Was ist eigentlich die Wirksamkeit von operativen Eingriffen versus konservativer Behandlung? Also wie siehst du das Ganze?
Ob etwas, was ich tue, Wirkung hat oder nicht, arbeiten wir jetzt mal von hinten nach vorne in deiner Liste an Fragen, die du gerade gestellt hast, kann ja ganz leicht mit einem Test-Retest-System herausgefunden werden. Also ob ich mit dem, was ich glaube, dass du hast und mit der Technik, die ich glaube, dass dir helfen wird, Erfolg habe oder nicht, kann ich durch ganz einfache Tests und Retests herausfinden. Ob man jetzt was findet oder nicht und wie das im Zusammenhang mit deinem Schmerz steht in einer Bildgebung, dazu muss man sagen, man muss seine Worte extrem weise wählen, wenn man mit Patienten spricht. Und das tun nicht viele Menschen, vor allem nicht viele Menschen, die mit Patienten arbeiten, die keine Zeit haben. Mein Luxus ist, ich habe beim Erstbefund immer eine Stunde und ich habe ab dem zweiten Termin immer 45 Minuten. Die Stärken, die ich habe, sind, ich habe Zeit zuzuhören und ich habe Zeit, mir zu überlegen, was ich dir sage. Ich habe zwei Patienten mit dem gleichen Problem gehabt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu mir gekommen sind. Beide sind gestürzt und haben sich durch den Sturz an der Innenseite der Kniescheibe einen kleinen Knochen rausgeschlagen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, muss operiert werden, ich kann mir den Haxen ausreißen, dieser Splitter wird dadurch nicht rauskommen. Gibt keine Technik, mit der ich den rausholen kann. Das muss ein Arzt, ein Chirurg machen. Wurde bei beiden auch tatsächlich getan. Patient Nummer 1 ist 2,5 Wochen oder so nach der OP hier zur Tür reingekommen, krumm, humpelnd, mit zwei Krücken, völlig verunsichert, hat mich am 26.12. noch angerufen, bitte, bitte, ich brauche jetzt einen Termin. Weihnachten.
Nicht relevant, wenn man Menschen helfen will. Tut mir leid, dafür hast du wichtigere Aufgaben.
Habe ihm gesagt, 27. komm vorbei. Und ich habe mit ihm nur geredet. Warum ist er so reingekommen? Weil ihm der Operateur gesagt hat, na, wenn sie jetzt immer noch so gehen, werden sie nie gescheit gehen. Ich habe nur mit ihm geredet, habe ihm die Dinge erklärt, er ist ohne Krücken gerade wieder rausgegangen. Ich habe ihn nicht angefasst. Ich habe keine therapeutische Maßnahme gemacht, außer reden.
Hast du ihm was erklärt, diesen Zusammenhang, wie komplex Schmerz ist?
Das weiß ich gar nicht mehr. Er hat vor allem so viele Fragen gehabt. Und ich habe ihm vor allem gesagt, dass, ich habe ihn beruhigt. Ich habe ihm gesagt, lass uns arbeiten, lass uns schauen. So wie das jetzt auf mich wirkt. Ich hab sein Knie untersucht, es war super beweglich. Es war nicht so instabil. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass da gar nichts mehr geht. Glaube ich nicht. Vor allem nicht jetzt, 2,5 Wochen nach der OP.
Ja.
Patient Nummer 2 war schon vor der Operation bei mir. Weil da ein anderes Problem ursprünglich war, weshalb diese Person bei mir in Therapie gewesen ist. Das war eigentlich ein Schulterproblem. Mhm. Und während wir die Schulter behandelt haben, ist halt dieser Sturz passiert. Mhm. Ich habe ihr erklärt, was bei der Operation passieren wird, was zu erwarten ist, wie lange voraussichtlich Krücken ein Thema sein werden, was voraussichtlich für eine Schmerzsituation sein wird. Und ich habe ihr von Anfang an ganz klar gesagt, was sie ab dem ersten Moment, wo sie aufwachen wird, machen kann. Mhm. Habe sie am Tag nach der Operation zu Hause besucht, habe dort mit ihr Therapie gemacht. Wir haben weiter geredet, haben das ganz engmaschig miteinander besprochen, therapiert. Mhm. Und nach den 2,5 Wochen, wo der andere oder diese andere Person bei mir zur Tür humpelnd und krumm reingekommen ist, war die schon lange ohne Krücken unterwegs und konnte ihre Sachen machen.
Ja.
Einfach nur, weil der Weg von beiden so unterschiedlich war und weil die Worte, die zu beiden gesprochen wurden, so unterschiedlich waren.
Ja, und das ist dann quasi das biopsychosoziale Modell von Schmerz im Real-Life-Einsatz. Zu sagen, es ist nicht nur die zugrunde liegende Whatever-Pathologie,
genau,
die Struktur, die da was macht, nur deine Mechano-Chemo-Hitzerezeptoren, sondern es ist viel mehr.
Genau, es ist viel mehr als das. Und da kommt ja nicht nur der, weil das war dann ja auch wieder Input, den man von wem anderen bekommen hat, sozusagen. Mhm. Also Input, den ein anderer Mensch den Patienten gegeben hat, da hängt ja auch ganz viel Eigenes mit. Mhm. Wo wir dann wieder sind bei, wie wichtig ist mir dieses Körperteil jetzt, wie kann ich schlafen, wie kann ich regenerieren, was kann ich den Tag über machen, habe ich kleine Kinder, die ich einfach versorgen muss oder kann ich mich ausruhen, all diese Dinge. Und das habe ich mir damals bei eurem Podcast, wie ihr das erste Mal über das biopsychosoziale Modell gesprochen habt, schon gedacht, das biopsychosoziale Modell wird eigentlich schon, seitdem ich angefangen habe zu studieren, nicht mehr in der Form in der Physiotherapie genutzt, sondern vielmehr das ICF-Modell.
Okay.
Das ist jetzt das, was unterrichtet wird. Ich bin immer ganz schlecht mit Abkürzungen. Ich habe 3 Jahre lang an der IMC Krems studiert und weiß bis heute nicht, was IMC eigentlich für ein Kürzel ist, weil es mir auch wurscht ist.
Irgendwann erlangen diese Dinge eine eigene Dynamik. Das heißt dann halt einfach so, wie es heißt.
Genau. Aber ich habe das immer so hingenommen und es war mir völlig egal, wie es heißt, weil ich wusste, wofür es da ist und ich wusste, wie man es benutzt.
Wir reden jetzt von dem Schmerzmodell wieder.
Nein, das ist genauso ein Modell, Patienten besser zu verstehen und ihr Problem besser zu verstehen, wie dieses biopsychosoziale Modell. Das hat ja nicht nur mit Schmerz zu tun, sondern mit Mensch und Patient an sich und mit einem Problem. Und dieses ICF-Modell ist das, was momentan State of the Art ist und genutzt wird. Da geht es darum, in Struktur, Funktion, Aktivität und Partizipation einzuteilen. Mhm. In diese 4 Kategorien. Mhm. Das heißt, du schaust sie bei einem Patienten an und, also das ist jetzt wirklich Physiotherapie. Mhm. Du schaust dir an, welche Strukturen sind betroffen, zum Beispiel, wenn du einen Kreuzbandriss hast beim Knie, was ist betroffen? Das Kreuzband ist betroffen. Dann sind die Muskeln betroffen. Dann ist vielleicht möglicherweise, wenn ein Sturz dahinter war, der Knorpel auch betroffen, müsste man sich mal anschauen. Mhm. Welche Funktion ist dadurch beeinträchtigt? Stabilität, Range of Motion, also Bewegungsausmaß. Mhm. Welche Aktivität ist dadurch beeinträchtigt? Gehen, hinsetzen, aufstehen und so weiter. Wie ist die Partizipation beeinträchtigt dadurch? Du kannst deinen Sport nicht machen, du bist sozial nicht mehr so eingebunden, wie du es vielleicht gewöhnt bist und. Also man teilt jetzt eben in diese 4 Kategorien ein, weil es noch ein bisschen noch mal genauer ist als dieses biopsychosoziale Modell.
Okay, weil es den Menschen in seinem Tun, in seinem Leben ganzheitlicher betrachtet. Also und es eben auch das Tun und den Kontext
genau, mit rein. Genau, und du hast halt nochmal fokussierte noch, wirklich Struktur, Funktion, Aktivität mit dabei.
Okay. Und in diesen along those lines denkst du dann auch, wenn du mit Leuten zu tun hast?
Ehrlich gesagt, in den ganz seltensten Fällen drösel ich das so auf.
Ja.
Meistens nur, wenn von mir irgendwelche Protokolle verlangt werden
für
entweder die Uni oder tatsächlich auch für Krankenkassen oder manchmal kommen auch Sachverständige, die sagen, wenn zum Beispiel ein Unfall der Grund ist, weshalb ein Patient bei mir ist, dann brauchen Sachverständige auch in meiner Argumentation, warum weitere Physiotherapie noch relevant ist sozusagen. Dann drösel ich es auf.
Okay.
Aber ich für mich habe in meinem Befund schon stehen, was betroffen ist, aber viel, viel funktioneller.
Ja, ja, ja. Ich war so nur fasziniert, also damals, als ich das erste Mal davon gehört habe, wie komplex Schmerz doch ist. Und dieses eine Beispiel, was oft angeführt wird, was, ich weiß gar nicht mehr, eines der ersten Case Studies bezüglich auch dem biopsychosozialen Modell damals, was in irgendeinem renommierten Journal veröffentlicht wurde mit dem Bauarbeiter und dem Nagel durch den Schuh. Kennst du das Beispiel? Diese erste Case Study bezüglich der Dissoziation von Schmerz und physischem Schaden.
Hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Also da gab es diesen berühmten Fall irgendwo in England, glaube ich, von einem Bauarbeiter, der einen riesigen Nagel durch seinen Stiefel, durch seinen Fuß bekommen hat und halt schreiend wie nur was ins Krankenhaus eingeliefert wurde unter excruciating pain. Und dann haben sie halt den Stiefel von seinem Fuß runtergeschnitten und gesehen, dass der Nagel halt zwischen seinen Zehen durch ist.
Oh ja.
Und in der Sekunde, wo er das gesehen hat, war dann auch der Schmerz instant weg.
Ja.
Wo ihm das erste Mal in die Köpfe der Leute gekommen ist, oha, Schmerz ist da doch ein bisschen mehr. Ja. Und dann ist die Frage, wie geht man, also und bis zu diesem Zeitpunkt, als ich von all diesen Geschichten und von diesem Wissen gehört habe, habe ich mir auch oft gedacht, so das Klassische, was man im Triathletenbereich oft hört, trainier auch einmal drüber hinweg, ignoriere es halt, wird schon passen, war für mich immer, boah, das ist das Schlimmste überhaupt, nimm mir deinen Körper ernst, nimm die Signale deines Körpers ernst, Schmerz ist das Signal von dir an dich selber, dass du da aufpassen sollst, dass du da zurücksteckst. Und dann habe ich aber auch oft Geschichten von meinen Urgroßeltern noch damals gehört, Nachkriegszeit, wenn die sich verletzt hatten, das war halt nie was, also ein kleiner Schnitt auf der Hand, da haben es teilweise irgendwas drüber geklebt, nicht einmal ein Pflaster und passt schon und es war okay. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie dumm ihr damals wart, ja? Nehmt es doch ernst, nehmt doch jedes kleine Signal eures Körpers ernst. Aber vielleicht gibt es dann manchmal doch diese Anwendungsbereiche, wo eine Hypersensibilität, eine Überinterpretation von Schmerz, so wie du sagst, mir ist mein Bein, meine Hand aus welchen Gründen einfach extrem wichtig oder ich bin generell von meinen Persönlichkeitseigenschaften eher neurotischer geprägt als wer anderer. Ich bin grundsätzlich, tendiere ich dazu, mir mehr Sorgen zu machen. Dann ist plötzlich dasselbe Schmerzsignal, was natürlich nicht dasselbe Schmerzsignal ist, weil du hast ja gerade gesagt, Schmerz ist nicht der Input, sondern ein Output. Dann ist das ja unterschiedlich zu interpretieren. Das heißt, wie handle ich mich da jetzt vor? Ja? Wann weiß ich, oder gibt es gewisse Frameworks, gewisse Tipps von dir, wo ich sage, da kann ich Schmerz und das Gefühl, was ich habe, wirklich ernst nehmen, setze auch die Konsequenz, suche mir möglichst schnell professionelle Hilfe und Begleitung und wo kann ich vielleicht davon ausgehen, wirklich auch einmal drüber zu trainieren, wobei das wieder nicht deine Expertise wäre, aber wo kann ich eher ausgehen, dass ich vielleicht selber nicht so viel Wert auf dieses Schmerzgefühl geben kann auch.
Du bist so ein Meister darin, 100 Sachen in so kurzer Zeit anzusprechen.
Sorry.
Alles gut.
Ich setze auf deine auf den Arbeitsspeicher deines Kopfs. Nochmal simpel zusammengefasst. Schmerz ist so relativ. Wann kann ich wirklich was drauf geben und wann muss ich davon ausgehen, mein Gott, ich weiß auch nicht, vielleicht rede ich zuerst einmal mit wem drüber.
Also, wieder von hinten nach vorne gesprochen. Ich glaube, dass man zwischen den unterschiedlichen Arten von Schmerz unterscheiden muss. Wenn wir uns die Hand aufs Herz legen, auch als Sportler, die schon viel Leistung gebracht haben, Anstrengung tut doch auch ein bisschen weh, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt Hypertrophie oder Kraftausdauertraining mache, das brennt, das tut weh und da muss ich drüber. Da haben wir dann ja wiederum auch als Abbruchkriterium entweder technisches Versagen oder muskuläres Versagen, wenn wir jetzt im Krafttraining uns befinden. Hoffentlich dann kontrolliert mit irgendjemandem, der uns dann das Gewicht abnimmt. Jedenfalls ist es auch etwas, womit ich in der Praxis kämpfe, dass viele Menschen gar nicht unterscheiden können zwischen einem Schmerz und Anstrengung.
Mhm.
Also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, hier in der freien Praxis, bevor ich verstanden habe, dass die Übung den Menschen gar nicht wehtut, dass es anstrengend.
Und sie das einfach nicht kannten.
Nein.
Und sie einfach keinen Bezug hatten zu was. Also
was ja auch wieder ganz, ganz viel über den heutigen Lifestyle aussagt, oder?
Ja, ich denke schon.
Dann wiederum gibt es die Kategorie von tatsächlich Rehabilitation. Wenn du jetzt mit einem Kreuzbandriss zu mir kommst, sagt man schon, dass in der Reha von diesem Kreuzbandriss ein Schmerz von bis zu 4 auf der Skala von 10 etwas ist, das wir akzeptieren und mitnehmen. Wichtig ist nur, dass es nicht mehr wird und die Region auch nicht mehr wird, in der es wehtut. Und dann kann ich nur ganz generell sagen, kommt besser früher als später, weil die Dinge lassen sich dann schneller lösen. Ich sehe einen deutlichen Unterschied zwischen Leuten, die nach ein paar Wochen nach Einsetzen ihres Schmerzgeschehens zu mir kommen und Leute, die... Ich hatte eine Patientin, die ist gekommen und hat mir erzählt, ich habe untere Rückenschmerzen. Seit wann haben Sie das denn? Seit meiner Jugend. Sie war 65. Also,
ja.
Da dauert der Weg in die Schmerzfreiheit dann einfach, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, lange.
Und auch unglaublich belastend, oder? Ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, die ich im Kopf habe, aber chronische Schmerzen oder Schmerzen generell mitunter highest burden of disease. Also wird ja auch als teilweise eigenständige, kann ja auch als eigenständige Krankheit betrachtet werden, Chronic Pain Syndrome. Ja, mitunter highest burden of disease. Stimmt das noch ungefähr, oder?
Es kommen mehr Patienten mit chronischen Schmerzen zu mir als mit akuten, das kann ich schon sagen.
Ja, ja. Aber wo unterscheiden wir jetzt da auch, wenn ich sage, ich mache mein Training, was auch immer, und habe da halt mal den ein oder anderen kleinen Schmerz. Ja? Und jeder wird aus der Trainingspraxis wissen, wenn ich auf jede einzelne Kleinigkeit jetzt einen Physiotherapiebesuch setzen würde, bin ich bald arm und es wäre vielleicht auch einfach nicht notwendig. Ja? Und bei anderen Dingen ist es wieder notwendig. Oder wie würdest du den Leuten da ein bisschen so einen Tipp mitgeben, wann nehme ich das jetzt ernst und suche mir wen und wann ist es part of the game, gegeben des Falls, dass ich Anstrengung schon durchaus von Schmerz unterscheiden kann? Oder ist jeder Schmerz schon Red Flag und macht da jetzt was?
Weiß ich nicht. Haben so viele Sportler tatsächlich ernsthafte, richtige, echte Schmerzen beim Sport? Weil dann würde ich schon sagen, kommt vorbei. Ich glaube, als allererstes, wenn ich einen Schmerz habe, muss ich mich fragen, hört er auf, wenn ich mit der Tätigkeit aufhöre? Wenn der Schmerz aufhört, wenn ich mit der Tätigkeit aufhöre oder vielleicht ein bisschen nachwirkt, aber dann, weiß ich nicht, halbe Stunde, Stunde nach der Tätigkeit aufhört, muss ich mich fragen, mache ich die Tätigkeit richtig? Dann muss ich mich mit meinem Trainer hinsetzen und der muss sich anschauen, mache ich technisch alles korrekt? Wenn ich technisch alles korrekt mache und es tut mir trotzdem weh, dann wäre ein Besuch bei einem Therapeuten vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich aber feststelle, dass ich, weiß ich nicht, Kniebeugen immer mache, indem meine Knie nach innen knicken und deshalb tun mir meine Knie weh, na dann arbeite doch bitte an deinen Kniebeugen, dann brauchst du nicht zu mir kommen. Wir können auch gerne an deinen Kniebeugen arbeiten, aber ich glaube, da können Trainer auch wiederum, wenn es um Krafttraining und sportartspezifische Dinge geht, auch schneller und besser, genauer einwirken.
Wenn du noch... ich hake gleich da ein, ja? Ein Lieblingszitat von meinem guten Freund und Kollegen Alex Grefes, die Opfer schreien lauter als die Täter. Sprich, jemand kommt zu dir, da tut's weh. Ja? Jetzt kein akutes Trauma, sondern da tut's weh. Aufgrund von nach jedem Lauf, nach jeder Radeinheit oder so dein Beispiel früher seit 50 Jahren in meinem unteren Rücken. Ja. Was ist dein Ansatz, um eben von den Opfern, hier tut es weh, dein Assessment zu machen, wo es herkommen könnte, die Täter? Also du hast doch über den ganzheitlichen Ansatz Osteopathie ganz am Anfang gesprochen, aber so ganz grundsätzlich, wie begibst du dich da auf die Suche? Wie spielst du da Detektiv?
Ich suche immer nach den Alltagsbelastungen und versuche herauszufinden, welche Alltagsbelastungen zu diesem Schmerz führen könnten. Sei es langes Sitzen bei einem Büromenschen, das zu Rückenschmerzen führt, sei es vielleicht schlecht oder technisch nicht korrekt ausgeführtes Krafttraining, das zum Schmerz führt. Ich frage dich immer, was deine Schmerzgeschichte ist. Ich frage dich immer, was dein Beruf ist. Ich frage dich immer, was deine Hobbys sind. Und das muss auch nicht immer Sport sein. Ich hatte schon Damen bei mir mit Daumengrundgelenksarthrosen vom Stricken. Wo man auch aber erstmal nachfragen musste, ja, was machen sie in ihrer Freizeit denn? Ja, ich stricke die ganze Zeit. Ja. Ah, tut ihnen dabei der Daumen weh? Ja, ganz viel. Aha. Oh, okay.
Ja.
Das ist immer für mich das Wichtigste, zu verstehen, welche Alltagsbelastungen muss dein Körper mitmachen?
Ja.
Und dann zu evaluieren, können diese Alltagsbelastungen vielleicht irgendetwas mit deinem Schmerz zu tun haben.
Okay.
Und das ist bei Sportlern ja nichts anderes, weil für Sportler ist Sport ja Alltag.
Also ja. Alltagsbelastungen. Ja. Wenn wir noch einmal zu Chronic Pain Syndrome übergehen, mein oberflächliches Befassen mit dem Thema kam irgendwie zu dem Schluss, dass vor allem Behavioral Therapy, also von Exposure Therapy, etwas unglaublich Mächtiges ist, wenn nicht sogar mitunter das Mächtigste, was wir zur Verfügung haben, wenn wir von wirklich Chronic Pain Syndrome reden, wo wir eigentlich keine Ahnung haben, wo es jetzt herkommt, wenn wir eben nicht diesen Root Cause identifizieren können. Dass wir einfach sagen, gut, wir müssen irgendeine Art von Bewegungsprogramm, Exposure-Programm auf die Beine stellen, wo du peu à peu dich wieder einer gewissen Bewegung, einer gewissen Aktivität aussetzt, um einfach so, ähnlich wie in der Cognitive Behavioral Therapy, deine Angst davor einfach zu mindern, indem du es mehr und mehr machst. Ist das der Stand, auf dem du auch bist, oder bin ich da irgendwie zu limitiert mit meiner Recherche gewesen? Oder ist es nur ein möglicher Ansatz von unendlich vielen?
Das Problem bei vielen chronischen Schmerzpatienten ist das, dass sie zum einen deshalb chronischen Schmerz haben, weil sie sich in ihrem Leben noch nie bewegt haben. Mhm. Und es ist irrsinnig schwer, Bewegung dann zur Gewohnheit zu machen. Mhm. Ich probiere es immer. Mhm. Ich sage immer, dass gezielte Bewegung der schnellste Weg zum Erfolg sein wird. Und ich hatte auch genügend Menschen mit chronischen Schmerzen, die dennoch zu mir gekommen sind und sich nur auf die Liege gelegt haben. Mhm. Warum? Weil diese Menschen aufgrund ihrer psychosozialen Ressourcen einfach nicht mehr mitbringen konnten. Ja, mhm. Also es ist sicherlich das Optimalste, was man machen könnte, diese Menschen zur Bewegung zurückzuführen. Und das ist super, dass es da großartige Forschung und großartige Ergebnisse dazu gibt. Mhm. Aber die Realität sieht häufig so aus, dass die Menschen mit den meisten Schmerzen die wenigsten Ressourcen haben.
Ja, ja.
Also und mit Ressourcen meine ich nicht nur finanziell, sondern Zeit, Energie, Arbeit und so weiter.
Da fällt viel rein. Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass Bewegung, vor allem bei Leuten, die es wenig in ihrem Leben, Alltag haben, eine Art Panacea ist? Also, dass es einfach diese Pille für so viel ist, die, wenn wir die schon mal bei den Leuten etablieren, das ist schon mal der Grundbaustein, ja?
Ich probiere immer so anzufangen. Ja. Ich probiere immer so anzufangen und den Leuten Vertrauen in Bewegung zu schenken, sozusagen. Mhm. Also das ist immer mein Plan A, sozusagen. Mhm. Und wenn und das merkt man ja schnell schon in einem Gespräch oder rein schon. Teilweise, wenn Menschen reinkommen und wie sie reinkommen und wie sie mit dir sprechen. Mhm. Wenn sie einfach keine Ressourcen dafür haben, dann musst du mit dem arbeiten, was der Patient mitbringt, nämlich kaum Ressourcen.
Ja, und du beißt dir wahrscheinlich die Zähne aus, wenn du unbedingt deine eine Agenda durchdrücken willst, von der du 100% überzeugt bist. Oder schränkst zumindest deinen Klienten
da extrem ein. Da komme ich dann wieder auf die Offenheit und auf die Balance-Techniques und die kranialen Techniken zurück. Gott sei Dank habe ich die gelernt, weil mit denen kann ich auch Menschen, deren einzigste Ressource darin besteht, einmal alle paar Wochen zu mir zu kommen, zumindest vorübergehend ein wenig Schmerzlinderung zu geben. Und das ist ein irrsinnig wichtiges Tool, weil mich haben solche Patienten jahrelang enorm frustriert. Sie wissen, wie es besser ginge, sie wissen, wie sie schmerzfrei arbeiten könnten. Ich schütte nur in ein leeres Loch meine Energie rein und erkläre und mache und tue und es passiert nichts.
Ja.
Und jetzt denke ich mir, super. Ich habe was, womit ich ihnen helfen kann.
Hast du trotzdem eigentlich, also jetzt hast du ein Tool, wie du ihnen helfen kannst, aber hast du trotzdem Liebe und Sympathie und Empathie und Verständnis für diese Leute, die wieder besten Wissens und Gewissens trotzdem immer und immer wieder nicht das tun, von dem sie wissen, was gut für sie ist? Bist du frustriert immer noch von diesen Leuten oder verstehst du sie eigentlich im Kern?
Ich glaube manchmal mehr, mal weniger. Man ist ja selber auch nur ein Mensch, der versucht, sein Bestes zu geben. Und wenn man sieht, dass die Energie irgendwie in irgendjemand anderem verpufft und deine Arbeit, genauso wie meine Arbeit, ist ja Energie in jemand anderen investieren. Und wenn du das tust und das wird nicht wertgeschätzt und das geht in einem Ohr rein und im anderen raus, dann ist das super frustrierend. Und an manchen Tagen kann man super gut wegstecken. Und wenn du an einem Tag 5 von diesen Patienten hast, dann bist du einfach am Ende des Tages verdammt genervt.
Ja.
Ist einfach so. Aber eben durch
aber hast du grundsätzlich ein Verständnis dafür im Sinne von, weißt du, es ergibt ja irgendwo auch Sinn, dass du es trotzdem einfach nicht tust. Weil du eben genau wie ich auch ein Mensch bist. Und wir sind einfach auch irgendwo dumm und angerannt am Ende des Tages.
Sagen wir mal so, verstehen wäre zu viel gesagt. Mhm. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und das zu akzeptieren. Mhm. Ich bin stetig darin bemüht, die Menschen in meinem Umfeld zu einem besseren Ich zu machen, egal ob sie es wollen oder nicht. Und das
steht es auch auf deiner Visitenkarte, oder?
Und das kann aber auch manchmal ein Schuss in den Ofen sein, weil es halt auch über das Ziel hinausschießt. Oft.
Ja.
Und ich habe gelernt, mich in diesen Fällen zu bremsen. Mhm. Eine Zeit lang hat mich dieses Bremsen extrem geärgert und genervt. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich es abschütteln kann, wo ich vielleicht nach der Einheit frustriert schnaufe oder vielleicht bei einem Kaffee irgendjemandem etwas erregter als normalerweise darüber, natürlich immer anonymisiert, aber doch erzähle und sage, dass mich das geärgert hat. Und dann ist es auch wieder gut.
Okay.
Genau.
Ja. Kommen wir noch einmal jetzt von den Leuten mit chronischen Schmerzen, die keine Bewegung machen, zu Sportlern, eventuell sogar Leistungssportlern zu sprechen. Jemand kommt zu dir mit klassischen Überlastungssymptomen, Schmerz hier im Knie, Schmerz dort in der Hüfte, im Rücken. Du untersuchst ihn durch und kommst erst, also mit der gesamten Geschichte des Lebens der Person, den Umständen, einmal die erste Frage. Wie oft hast du dann relativ bald einmal eine Idee, aha, hier, da verdichtet sich langsam die Evidenz, und wie oft ist es so, okay, da ist dieser Schmerz und I just can't tell why. Mhm.
Gott sei Dank ist es häufig so, dass ich gleich in der ersten Einheit eine Idee habe, woran es liegt und darauf einwirken kann. Mhm. Es kommt selten und meistens dann vor, wenn Patienten mit unterschiedlichen Problemen zu mir kommen, dass ich nicht gleich beide Probleme auf einmal auf die Einwirkung haben kann. Und in den seltensten Fällen kommen Sportler zu mir, die ein wirklich vernünftiges, ausgleichendes Krafttraining zu dem machen, was ihr Sport von ihrem Körper verlangt. Mhm. Und genau darin liegt die Schwäche. Mhm. Und genau dadurch entstehen Overuse-Injuries, die ich bisher in meiner Praxis gesehen habe.
Mhm. Okay, also auch da Krafttraining als Vorbeugungsmechanismus, Zubringerleistung, um im weitesten Sinne Schmerz zu vermeiden, Überlastung ganz grob zu vermeiden, ne? Wann ist der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, da werden wir jetzt an einem bildgebenden Verfahren vielleicht gar nicht drum herum kommen? Ist das eigentlich oft der Fall? Ist das in den allerwenigsten Fällen der Fall, dass wir Leute dich zuerst aufsuchen, bevor sie noch beim Arzt waren, wo du dann sagst, nein, hier bitte, such doch den Orthopäden auf, lass dir doch eine Verschreibung.
Immer wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwelche Red Flags im Spiel sein könnten. Mhm. Immer wenn etwas dabei ist, das ich mir nicht erklären kann. Mhm. Oder wenn ich glaube, dass wirklich etwas Gefährliches im Spiel sein könnte.
Okay, okay. Und das evaluierst du aufgrund von deiner Einschätzung, deiner Untersuchung, dem gesamten Krankheitsbild.
Und das lernen wir auch zu screenen.
Okay, genau. Plus handfeste Überlegungen. Und dann sind wir eigentlich schon beim letzten interessanten Punkt, nämlich genau das Thema Krafttraining. Ja? Einmal, was verstehst du unter wirklich soliden Krafttraining, gegeben der Tatsache, dass es vielleicht pro Sportart andere Formen annehmen kann, als optimative Prophylaxe? Und dann auch, was hältst du von diesen Sachen wie sensomotorischen Training, Balance-Training mit Körpergewicht, koordinatives Krafttraining? Ja, geht sich das auch aus? Ist das was anderes? Und was ist für dich Krafttraining?
Krafttraining. Unterschiedliche Sportarten. Ich denke, dass sich ein Trainer überlegen sollte, in seiner Sportart, in der er tätig ist, welchen Belastungen sind meine Trainierenden ausgesetzt? Haben meine Trainierenden von Haus aus, bringen sie mit, was sie für diese Sportart brauchen? Oder gibt es gewisse Bewegungen, Belastungen, Bewegungen über eine gewisse Zeit, Kräfte, die in gewisse Richtungen wirken, die der Körper aushalten muss? Sind meine Trainierenden dafür kräftig genug oder muss ich sie genau darin kräftiger machen? Genau.
Okay, und ich mache sie kräftiger, um was zu erreichen?
um zu erreichen, dass sie so lange wie möglich, so gesund wie möglich diesen Sport machen können.
Okay.
Natürlich, Unfälle, Verletzungen kann es immer geben und ich kann auch durch ein optimales Krafttraining Verletzungsfreiheit nicht garantieren. Mhm. Vor allem, weil der Ehrgeiz in Sportlergruppen ja auch immer ein ganz großes Thema ist und man aufgrund dieses Ehrgeizes häufig auch versucht, viel zu geben und es dann einfach manchmal und dann einfach manchmal Dinge passieren. Mhm. Worum es ja auch letztendlich beim Sport geht, oder? Ich will ja immer mehr Leistung bringen. Ja.
Genau, reden wir vom Leistungssport und reden wir ganz konkret von der Welt dieses Podcasts, dem Ausdauersport, dem Langzeitausdauersport. Was sind adäquate Krafttrainingsmethoden, über die vielleicht auch der Zug drüber fährt, die da sein sollten, wenn ich möglichst lange, über Jahre hinweg, große Trainingsvolumina im Ausdauerbereich bewältigen will?
Sag du es mir.
Ich bin der Coach, alles klar, du willst dann.
Was ich dazu sagen kann, ist das, dass zumindest die Patienten, die zu mir kommen, tatsächlich kein Krafttraining machen. Das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo sich ein Trainer schon Gedanken darüber macht, welches Krafttraining gut wäre für meine Trainierenden, in dem Moment hat der Trainierende schon gewonnen. Mhm. Das ist wirklich das Erste, was ich mit den Patienten mache, die aufgrund von sportartspezifischen Verletzungen, Overuse-Injuries zu mir kommen. Ich frage sie immer, was machst du, wie viel machst du es, wenn es um Ausdauertraining und Distanzen geht, wie viele Kilometer, in welcher Zeit und so weiter. Mhm. Ich frage immer, machst du ausgleichendes Krafttraining dazu? Und wenn nicht, dann leite ich am allerliebsten in Kombination mit einem Trainer an diesen Trainer weiter und rede mich dann mit dem zusammen.
Was ist für dich die operationale Definition von Overuse Injury? Ist es für dich in deinem Kopf wirklich durch zu viel gemacht Schaden entstanden oder durch zu viel gemacht Schmerz entstanden?
Beides.
Oder?
Okay. Beides, also ich differenziere, wenn ich von Overuse Injuries spreche, nicht zwischen, in Anführungsstrichen, nur Schmerz oder tatsächlich einer mechanischen Verletzung, weil bei Schmerz ja auch etwas Mechanisches, also Entzündung und so weiter, und dadurch Veränderungen passieren.
Mhm. Okay, genau. Okay. Und dann noch, wie siehst du dann die Rolle von sowas wie, was man gemeinhin als sensomotorisches Training bezeichnen würde? Sagen wir halt einmal operational definiert, Krafttraining mit sehr geringen Lasten, 30-40% 1RM mit vielen Wiederholungen und vor allem noch auf instabilen Untergründen, was oft auch ein bisschen als die eierlegende Wollmilchsau von manchen Leuten verkauft wird, im Sinne von, das ist das, was dich für auch Alltagsbelastungen, für Alltagsherausforderungen perfekt vorbereitet.
Warum nicht? Aber mach's bitte erst, wenn du es kannst und wenn du das Gleiche auch auf einer stabilen Unterlage wirklich stabil machen kannst.
Okay.
Was ich sehe, ist, dass Menschen, die sehr propagieren und sehr viel machen und sehr positiv in die Welt hinaustragen, ihre Trainierenden oder Patienten, mit denen sie das machen, viel zu früh auf instabile Unterlagen setzen, noch bevor sie überhaupt auf stabilem Boden ausgelastet wurden. Mhm. Und für mich bist du nicht stabil, wenn du auf einem Bein stehen kannst. Für mich bist du stabil, wenn du auf einem Bein stehen kannst und dein unteres Sprunggelenk stabil ist. Mhm. Dann bist du für mich im unteren Sprunggelenk stabil. Und vorher brauche ich dich auch nicht auf eine instabile Unterlage zu stellen.
Okay, aber ich sollte dich irgendwann mal dahin bringen, vielleicht.
Wenn es deine, wenn es die sportartspezifischen Belastungen verlangen.
Okay.
Also wir Kampfsportler auf den weichen Matten sollten bis zu einem gewissen Grad schon auch Stabilitätstraining machen, weil diese instabile Unterlage Teil unseres Trainings ist. Alles genauso klar. Wie zum Beispiel Läufer, und lass uns jetzt nicht über Schuhwerk diskutieren, aber die meisten Läufer laufen ja in Schuhen mit abgefederter Sohle, also instabile Unterlage.
Okay, du würdest gerne nicht über Schuhwerk diskutieren, jetzt interessiert es mich natürlich umso mehr. Mein letzter Read of the Literature war, wir können uns schwer bis gar nicht Aussagen darüber anmaßen, was für eine Person ein optimaler Schuh ist, weil wir eben so, weil wir noch keine Methoden anscheinend haben, um das gut herauszufinden. Und die Methoden, von denen wir uns anmaßen, ich kann dir sagen, was dein individuell bester Schuh ist, da sehen wir nicht, dass es besser oder schlechter funktioniert bezüglich Verletzung, bezüglich anderen biomechanischen Faktoren. Ist das so ganz grob das, wo wir stehen momentan?
Ich habe mich leider wirklich, was Thema Schuhe betrifft, sehr, sehr wenig informiert, weil wie du und ihr alle vielleicht gemerkt habt, ich einfach mich in den letzten Jahren mit ganz, ganz viel anderem beschäftigt habe und auch nur eine gewisse Kapazität habe an Infos, die ich aufnehmen kann, sozusagen. Alles, was ich sagen kann, ist dieser Unterschied zwischen Barefoot Running und tatsächlich Laufen mit einem Laufschuh. Mhm. Viele Patienten sprechen mich darauf an, ist das eine besser als das andere? Ich kann immer nur sagen, wenn du tatsächlich dich dazu entscheiden solltest, barfuß zu laufen, also mit so Barfußschuhen zu laufen, musst du wirklich von der Pike an nochmal mit Laufen anfangen, weil es was völlig anderes ist.
Ja.
Und wenn du das nicht tust, wirst du deinen Gelenken auf Dauer nichts Gutes tun.
Ja.
Genau.
Ja. Auch da wieder mit dem Zusatz, so wie ich das zumindest verstehe, diese große oder größere durch Nicht-Federungslast, Belastung, whatever Impact, der da auf unserem Körper wirkt, wäre mal grundsätzlich weder gut noch schlecht. Mehr Impact, potenziell auslösender Reiz für Adaptionen, in welche Richtung auch immer, oder eben auch Maladaption, je nachdem, ob es adäquat oder nicht adäquat ist.
Es kommt dann halt auch immer darauf an, welcher Untergrund, oder? Also wir sind ja auch nicht dafür ausgelegt, unser menschlicher Körper ist ja auch nicht dafür ausgelegt, auf Asphalt zu laufen, sondern wir sind ja Waldbodenwiese und so weiter, eigentlich rein von der Evolution her, dafür sind wir gemacht. Dann wiederum, es spielen so viele Faktoren da rein. Wir benutzen unsere Füße ja auch gar nicht mehr so, weil wir viel sitzen, weil wir nicht mehr so viel laufen. War das in eurem allerersten Podcast, wo ihr gesagt habt, eigentlich ist der Mensch dafür gemacht zu laufen? Das tun wir ja alles nicht mehr. Also ist unser Fußgewölbe und unsere Fußmuskulatur ja auch schon völlig verändert. Ja. Obwohl wir rein die anatomisch-physiologischen Voraussetzungen dafür hätten, nutzen wir sie aber nicht so.
Ja.
Das heißt, da muss ich mir auch überlegen, Fußgewölbe, mir fehlt mein erstes Federungssystem im Körper, funktioniert schon mal nicht optimal, weil ich es nicht so nutze, wie ich es nutzen sollte. Also brauche ich schon irgendwo Unterstützung. Also es ist ein super komplexes Thema, weil wenn ich dem Körper dann wieder Unterstützung irgendwo gebe, wo er eigentlich selber arbeiten sollte, baut er ja auch nicht auf.
Oder baut wo ab, weil er ja auch checkt, hey, da ist wenig Relevanz für mich da, hier stark, hier stabil zu sein. Wenn ich das nie brauche, dann werde ich Ressourcen sparen und da logischerweise nicht so viel Masse, Struktur, Aminosäuren, Proteine hinschicken. No, nein, nicht.
Auch das und eben Läufer, die zu mir kommen, kriegen von mir immer ein Fußmuskeltraining, sie kriegen immer ein Beinachsentraining von mir und das kriegen sie viel schneller, bevor ich überhaupt über Schuhe mit ihnen rede, weil es einfach so viele Faktoren gibt, an denen man schrauben kann und ich mich halt mit Schuhen halt einfach auch wirklich nicht gut auskenne.
Alles gut, alles gut. Vorletzte Frage, gibt es Dinge, die du quasi jedem, egal ob Sportler, Leistungssportler, Alltagsmensch, Normalo, also mit in den Alltag geben würdest, wo du sagst, aus deiner Sicht, das ist ein super easy to implement Tool, eine super easy to implement Verhaltensweise, die nutzt nix, schaut nix mäßig, was Cooles auslösen könnte oder eben zumindest nichts macht für Leute da draußen, ganz allgemein.
Holt euch einen Experten.
Okay, wow.
Wirklich.
Damit hätte ich nicht
Holt euch einen Experten. Viele Leute gehen von alleine ins Gym, machen da mal irgendwas. Viele Leute gehen von alleine laufen, laufen halt mal irgendwie. Und dann stehen sie bei mir. Und es wäre so viel einfacher, wenn man sagt, ich möchte jetzt Sportart X machen. Ich gehe zu Trainer von Sportart X, nehme mir 1-2 Monate vielleicht Training bei ihm, lerne, was ist für diese Sportart wichtig, lerne, worauf muss ich achten, was wäre gut noch zu können, damit ich diese Sportart nachhaltig ausüben kann. Und dann möglicherweise, wenn ich es nicht in einem Team oder so machen kann, wie zum Beispiel oder möchte, laufen alleine, vielleicht manchmal möchte man ja auch einfach alleine Sport machen, wenn man dann wirklich das Handwerkzeug hat, diesen Sport auszuüben, ihn dann alleine zu machen und nicht vorher.
Das ist eine schöne Antwort, mit der habe ich nicht gerechnet, die auch tollermaßen in meine letzte Frage überleitet, die lautet jetzt nämlich, woran erkenne ich denn jetzt, was wirklich einen Experten auszeichnet? Und weil ich dich nicht so allgemein fragen will, frage ich dich, worauf soll ich denn jetzt achten, wenn ich mir physiotherapeutische Hilfe suchen will? Woran kann ich denn beurteilen? Da werde ich vielleicht an der richtigen Person sein. Und mit was für Erwartungshaltungen sollte ich vielleicht in so eine physiotherapeutische Betreuung gehen, realistischerweise?
Diese Frage ist so schwierig zu beantworten, weil so viele unterbewusste Prozesse mitspielen, die nicht nur mit der Person des Physiotherapeuten zu tun hat. Wir lernen ganz viel darüber, wie sehr es eigentlich eine Rolle spielt, wie dir meine Haarfarbe gefällt, wie dir die Praxis gefällt, wie es für dich in der Praxis riecht. Und das hat eine enorme Auswirkung darauf, wie die Therapie tatsächlich sein wird und wie das Outcome der Therapie sein wird. Ich denke letztendlich, wenn man an einen Menschen kommt, der sich mehr als der Durchschnitt Gedanken macht über das Feld, in dem er oder sie arbeitet, dann sollte man diese Personen in seinem Leben irgendwie festnageln.
Aha.
So. Das ist immer mein Kriterium, nachdem ich meine Therapeuten auswähle.
Ja. Ja.
Macht er sich mehr Gedanken als irgendjemand anders? Erklärt er mir die Dinge so, dass ich sie wirklich verstehen kann?
Mhm.
Und hört er mir wirklich zu?
Mhm.
Das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt. Leider ist es in der Welt der Medizin heutzutage so, dass sehr, sehr wenig Zeit dafür ist, den Menschen zuzuhören.
Mhm.
Und das braucht es aber.
Mhm.
Wurscht für welches Problem.
Ja, wunderschön. Und vielleicht noch als letzte Ergänzung, kann er oder sie auch offen und ohne in seinem oder ihrem Ego verletzt zu sein, eingestehen, wo die Grenzen liegen der Expertise und des Wissens.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man auch kritisch in einem Therapeuten suchen sollte. Leitet der mich weiter, wenn er selber keine Ahnung hat, oder probiert er halt irgendwie, mich trotzdem hinzubiegen?
Ja.
Weil das gibt es schon auch viel.
Ja.
Dass Therapeuten einfach möchten, dass du bei ihnen bleibst und sie halt alles Mögliche probieren, bevor sie sich eingestehen, hey, geh besser zu dem und dem, weil der kann das viel besser als ich, hat vielleicht noch andere Ideen.
Alles klar. Damit wären wir am Ende angekommen. Also zu meinen Notizen sind sicher noch mindestens doppelt so viele andere Dinge spontan dazugekommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die ausführlichen Antworten und deine differenzierte Art, über die Dinge nachzudenken und darüber zu sprechen. Selten einfach komplett aus der Hüfte geschossen in die Luft, sondern man merkt, da ist viel dahinter. Da ist viel Gedanke, viel Liebe, viel Reflexion dahinter. Gibt es am Ende noch etwas, was du noch anbringen willst? Eine kleine Weisheit, ein Spruch, eine Sache, die die Leute hören sollten?
Ich glaube, an Infos haben die Leute jetzt wahrscheinlich eh schon genug bekommen, aber vielleicht zum Schluss auch der Dank nochmal an dich zurück. Es ist immer leicht, viel zu sprechen, wenn man auch dazu animiert wird, viel zu sprechen.
Das Kompliment nehme ich dankend an und sage merci beaucoup.